Der Text, auf den wir heute hören wollen, ist der Perikopentext für den heutigen Sonntag. Wir finden ihn in Johannes 20, 19 bis 29. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Fingern die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen war, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortet und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wenn man diese Aussage Jesu ernst nimmt, dann steht einer der Jünger Jesu, nämlich Thomas, ganz schön blamiert da. Dann trägt er zu Recht seinen Spitznamen Ungläubiger Thomas. Er, dem es nicht genügt hat, Jesus als den Auferstandenen zu sehen, er wollte ihn auch noch anfassen. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Fingern die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Thomas, der Ungläubige. Thomas, der Zweifler. Was er nicht mit eigenen Augen sieht, was er nicht mit seinen Händen ertasten, begreifen kann, das glaubt er einfach nicht. Thomas begegnet uns an 3 Stellen im Johannesevangelium. Und wenn es auch nur knappe Bemerkungen sind, er kommt sehr nüchtern rüber. Thomas ist einer, der sich keiner Illusion hingibt. Er sieht den Tatsachen ins Auge und er möchte den Dingen auf den Grund gehen. Große Worte machen auf ihn keinen Eindruck. Er hat seine Fragen und ist mutig genug, sie auch zu stellen. Ihr Lieben, es freut mich, dass Jesus einen wie den Thomas, einen so nüchternen Tatsachenmenschen, in seinen Jüngerkreis beruft. Ja, mich freut das, dass es bei Jesus eben nicht nach Schema F geht. Bei ihm ist Platz für grundverschiedene Charaktere. Überhaupt staune ich, wen Gott und Jesus alles gebrauchen können. Und falls du wieder mal denkst, also mich doch nicht, dann lass dir sagen: Abraham war zu alt, Sarah hat über Gott gelacht. Jakob hat gelogen und betrogen. Lea war nicht die Schönste. Josef wurde misshandelt. Mose stotterte. Gideon hatte Angst. Simson war langhaarig und ein Frauenheld. Rahab eine Hure. David und Timotheus zu jung. David außerdem ein Ehebrecher und Mörder. Elia hatte Selbstmordabsichten. Jona floh vor Gott. Naomi war eine Witwe. Hiob stellte die Warum-Frage: Herr, warum? Warum ausgerechnet ich? Petrus verleugnete Jesus. Martha machte sich um alle Sorgen. Die Samariterin lebte in lauter gescheiterten Beziehungen. Zachäus war zu klein, Paulus zu religiös. Timotheus hatte Magenprobleme und Lazarus war sogar tot. Also bitte keine Entschuldigung mehr. Jesus kann jeden, wirklich jeden von uns gebrauchen. Sogar die Zweifler. Siehe Thomas. Christ zu sein bedeutet nicht, dass wir keine Probleme, keine inneren Nöte, keine Zweifel mehr haben dürften. Zweifel wird es immer geben. Aber wir dürfen damit hin zu Jesus. Er hat uns nämlich ins Herz geschlossen und hilft uns dabei, wieder klar zu kommen. Zurück zu Thomas. Er wird der Zwilling genannt. Sein Zwillingsbruder bzw. seine Zwillingsschwester werden nicht erwähnt. Das ist auch gar nicht nötig, denn wir kennen sie ja trotzdem. Wir brauchen nämlich nur in den Spiegel zu schauen. Wir sind seine Zwillingsbrüder und Zwillingsschwestern. Denn wir glauben doch auch nicht alles unbesehen, was man uns glaubensmäßig verkaufen möchte. Ich halte es mit Paulus, der sagt: Prüft aber alles und das Gute behaltet. Schon von daher mag ich den Thomas. Er wollte erstmal prüfen. In meinen Augen ist das sogar außerordentlich mutig. Es brauchte Mut, der Begeisterung der anderen Jünger mit Skepsis zu begegnen. Es brauchte mindestens genauso viel Mut, wie heutzutage offen zu seinem Glauben zu stehen. Wo andere doch nur abwinken, wie kann man nur glauben, was in der Bibel steht? Ihr Lieben, halten wir uns den Zusammenhang von damals vor Augen. Jesus war auferstanden, aber davon ist bei seinen Jüngern überhaupt nichts zu spüren. Dass zwei von ihnen das Grab leer vorgefunden hatten, dass der auferstandene Jesus der Maria aus Magdala sogar persönlich begegnet war, davon keine Rede. Stattdessen lesen wir, dass sie sich aus Furcht eingeschlossen hatten. Aus Furcht vor den Oberen, die Jesus hatten umbringen lassen. Aus Furcht vor der Tempelpolizei und vor den römischen Soldaten. Aus Furcht vor der Gewalttätigkeit einer aufgeputschten Volksmenge, wie sie es ja heute noch gibt. Die Jünger also im Versteck, die Tür verbarrikadiert. Da steht auf einmal Jesus in ihrer Mitte. Er zeigt ihnen seine Hände mit den Nägelmalen, zeigt ihnen die Stelle, wo der römische Legionär mit dem Spieß hineingestochen hatte, um zu prüfen, ob er auch wirklich tot war. Und zugleich spricht Jesus sie an: Friede sei mit euch. Auf Hebräisch Shalom. Shalom ist normalerweise ein Wort, mit dem man sich begrüßt, so wie wir Grüß Gott sagen und es hoffentlich so meinen. Doch hier bei Jesus bedeutet es unendlich viel mehr. Sein Shalom ist gefüllt mit dem, was er am Kreuz für uns errungen hat, nämlich Frieden mit Gott. Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Was bisher zwischen uns Menschen und Gott stand, ist am Kreuz überwunden. Es ist vollbracht, rief Jesus sterbend, es ist vollbracht, es ist Frieden. Als die Jünger sein Friede sei mit euch hörten, da verwandelte sich ihre Furcht in Freude. Sie wurden froh, heißt es, als sie den Herrn sahen, und bekommen gleich nochmal zu hören, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Mit dem Frieden Jesu im Herzen dürfen sie nun die frohe Botschaft unter die Leute bringen. Und damit sie das auch können, haucht Jesus ihnen neues Leben ein. Er bläst sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Damit sind sie quicklebendig und fähig, seine Botschaft in die Welt zu tragen. Seine Botschaft, das meint vor allem, von der Vergebung der Sünden zu reden. Ja, nicht nur davon zu reden, sondern Vergebung auch zu praktizieren. Welchen ihr die Sünde erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ich meine, die Menschen brauchen nichts dringender, als frei zu werden von ihrer Schuld, um überhaupt richtig und gut und aufatmend leben zu können. Ohne Vergebung der Schuld kein Friede. Deshalb nochmal, Sündenvergebung anzubieten und sie denen, die ihre Schuld bekennen, zuzusprechen. Das ist einer der wichtigsten Dienste, die wir unseren Mitmenschen überhaupt tun können. Dazu muss man kein Pastor sein. Es genügt, wenn wir Jesus lieb haben und selbst aus der Vergebung leben. Welchen ihr die Sünde erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Schade, dass Jesus nichts dazu sagt, wie das handzuhaben ist. Ich stelle es mir ganz einfach vor, wenn jemand kommt und seine Sünde bereut, also an die eigene Brust klopft, dem dürfen wir im Namen Jesu vergeben. Kommt Sünde zur Sprache ohne Reue, müssen wir sie demjenigen oder derjenigen behalten. Zurück zu Thomas. Um ihn verstehen zu können, müssen wir nachvollziehen, was Karfreitag für ihn bedeutet hat. Thomas war ja nicht irgendwer. Er war einer von den Zwölfen, die alles auf die Karte Jesus gesetzt haben. Sie haben ihren Beruf an den Nagel gehängt, hatten Haus und Hof verlassen und waren Jesus nachgefolgt. Und wenn man dann als einer, der alles aufgegeben hat, miterleben muss, dass Jesus für ihn doch der Sohn Gottes als Gotteslästerer verurteilt wird. Wenn man miterleben muss, dass er wie ein Verbrecher ans Kreuz gehängt wird und dann womöglich noch den Schrei hört, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du, dann bricht eine Welt zusammen. Das kann doch gar nicht anders sein. Einen christlichen Schlachtenbummler, einen, der halt so mitläuft, den berührt das nicht weiter. Aber wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Jesus gesetzt hat, dann geht das an die Nieren. Und genau das ist mit den Aposteln geschehen. Nehmen wir die Emmausjünger. Die wollten nach der Kreuzigung nur noch weg aus Jerusalem. Die wollten nur noch nach Hause und die Decke über den Kopf ziehen. Ihre ganze Hoffnung dahin, eben wie bei Thomas. Und dann kommt dieser Thomas am Osterabend zerbrochen und enttäuscht zu dem Haus, in dem sich die anderen Jünger versteckt hatten. Er hört sie singen, tanzen, jubeln, der Herr ist auferstanden, Jesus lebt und versteht die Welt nicht mehr. Und dann sagen sie ihm, Jesus ist hier gewesen, er ist uns begegnet, er lebt. Aber da schüttelt Thomas nur den Kopf. Er ist so in seiner Trauer gefangen, dass er ihnen nicht glaubt, nicht glauben kann. Ihr Lieben, lasst uns innehalten und begreifen, auch wir werden nicht um Glaubenskrisen herumkommen. In solchen Zeiten wird einem alles fraglich. Stimmt das denn mit Gott? Jesus auferstanden, kann das wirklich sein? Und warum gibt es so viel Not in der Welt? Müsste ein liebender Gott da nicht eingreifen? Warum wird mir ein geliebter Mensch vom Herzen gerissen? Eben noch so lebendig bei mir und jetzt tot. Auf einmal wird einem vieles so hohl, so leer, so fraglich. Du, es sind nicht die Schwächlinge, die dann ins Wanken geraten, sondern gerade die, die es mit Gott ernst meinen, die ihr Leben auf die Karte Jesus gesetzt haben. Glaubenskrisen, keine Zeichen von Schwäche, dafür aber die Möglichkeit zu lernen und sich neu auszurichten. Aus dem heutigen Bibelabschnitt können wir ein paar Lehren ziehen, die für uns als Nachfolger Jesu eminent wichtig sind. Erstens, als bei Thomas alles zusammengebrochen war, da hat er einen Fehler gemacht, den bis heute viele machen. Er hat sich von den anderen abgesetzt. Als Jesus dann kam, war er nicht da. Weil enttäuscht setzen sich Geschwister von der Gemeinde ab. Vorher aktiv dabei und plötzlich nicht mehr da. Manche sind auch der Meinung, mit ihrer Krise allein fertig werden zu müssen. Schade, denn in solch einer Situation braucht es die Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern am allerdringendsten. Jemand hat mir in seiner Krise gesagt, ich kann ja gar nichts bringen. Ich falle den anderen zur Last. Du, in solchen Momenten geht es doch nicht darum, ob wir etwas bringen können. Wenn wir im Sinne Jesu Gemeinde sind, dann tragen wir einander. Gerade auch den, der in der Krise steckt. Darum meine Bitte, in schweren Zeiten niemals die Gemeinde verlassen, sondern sich die Dienste der anderen gefallen lassen. Ihr Mitleiden, ihr Mittragen, ihre Gebete. Und auch wenn uns dann die Gottesdienste scheinbar nichts bringen, wir besuchen sie weiter. Denn jeder Gottesdienst beinhaltet auch immer die Chance, Jesus zu begegnen. Thomas war nicht dabei, als Jesus kam. Und das bedeutete für ihn eine zusätzliche Zeit an Trauer und Hoffnungslosigkeit. Ein zweites. Wenn wir in einer Glaubenskrise stecken und für uns alles nur noch fraglich ist, bitte halten wir nicht nur an der Gemeinde fest, sondern erst recht an Jesus Christus. Auch wenn es eine Zeit dauert, wir werden es erleben, wie sehr er uns gerade in unserer Krise festhält und zu uns hält. Er lässt uns nicht im Stich. Siehe Thomas. Als dieser wieder mit den anderen Jüngern zusammen ist, kommt Jesus dazu. Und das Schöne, er macht dem Thomas keinen Vorwurf. Wo bist du denn die ganze Zeit gewesen? Es sagt auch nicht, warum hast du den anderen nicht geglaubt? Sie haben dir doch erzählt, dass ich lebe. Stattdessen nimmt er den Thomas ganz ernst mit seinen Fragen, mit seinen Zweifeln, mit seiner Not. Jesus geht auf ihn zu und sagt ihm, Thomas, du wolltest mich doch anfassen, bitteschön. Hier sind meine Hände, hier ist meine Seite. Du darfst deinen Finger in meine Wunde legen und begreifen, dass ich es wirklich bin. Liebe Gemeinde, es tut einfach gut zu wissen, wenn uns eine Not anficht und uns der Glaube fraglich wird, Jesus verurteilt uns nicht und schon gar nicht lässt er uns fallen. Darum klammern wir uns gerade in Krisenzeiten an Jesus. Er hilft hindurch. Er hat es oft genug getan und wird es auch dieses Mal wieder tun. Denn es gilt, was der Liederdichter so festgehalten hat. Keiner wird zuschanden, welcher Gottes harrt. Sollt ich sein der Erste, der zuschanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Er fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Halten wir an Jesus fest. Klammern wir uns an seine Zusagen. Denn Jesus kann alles, nur nicht lügen. Ein drittes, was wir aus unserem heutigen Evangelium lernen können. Wie fand Thomas zu einem fröhlichen Glauben zurück? Weil er Jesus angefasst hat? Das steht so nicht da. Jesus hat es ihm zwar angeboten, aber er hat es nicht getan. Stattdessen hat er nur noch gestammelt, mein Herr und mein Gott. Was ist da passiert? Das ist nicht leicht zu erklären. Fragen wir zunächst, woher wusste Jesus, dass Thomas ihn anfassen wollte? Das hatte dieser ja nur den Jüngern gesagt, aber nicht zu Jesus. Und nun kommt Jesus dazu und lädt den Thomas ein. Du wolltest mich doch berühren, nur zu. Ihr Lieben, Jesus weiß, was uns bewegt. Und durchschaut uns ganz und gar. Dabei stößt er uns, wie gesagt, aber nicht weg, sondern nimmt uns an. Das ist die Art und Weise, wie Jesus uns Menschen auch heute noch begegnet. Er durchschaut uns bis in unser Innerstes hinein, stößt uns dann aber nicht weg, sondern nimmt uns an. Ich habe es oft genug erlebt, dass Gott mich beim Lesen in der Bibel oder durch eine Predigt berührt hat. Er hat Dinge aufgedeckt und zur Sprache gebracht und ich wusste sofort, ich bin gemeint. Jesus in mir und an mir am Handeln. Warum ist diese persönliche Begegnung mit Jesus, diese persönliche Beziehung zu ihm so wichtig? Antwort: Damit wir nicht aus zweiter Hand glauben und leben. Jesus möchte nicht, dass wir irgendwelche Dinge nachplappern und glauben, nur weil andere sie uns vorgesagt haben. Jesus schenkt uns Glauben aus erster Hand. Er kommt über sein Wort in unser Herz, in unseren Verstand, sodass auch wir aus eigener Erfahrung sagen können, mein Herr und mein Gott, du lebst und du bist in mir da. Dazu braucht es wirklich kein direktes Sehen Jesu. Deshalb der Schlusssatz unseres Abschnitts, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir müssen Jesus tatsächlich nicht mit unseren Augen sehen und mit unseren Händen betasten, damit wir glauben können. Es genügt, ihn auf sein Anklopfen hin hereinzubitten. Und ich zitiere wieder mal Offenbarung 3, Vers 20, wo Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür, du, ich stehe vor deiner Herzenstür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus lädt jeden ein, öffne mir dein Herz und ich werde kommen und innige Gemeinschaft mit dir haben. Amen.